Sehr geehrter Professor Zuccalà, ich danke Ihnen recht herzlich für die wunderschöne Einführungsvorlesung, die letztendlich den Bogen spannt zwischen der Problematik des Lebensbeginnes bis hin zum Lebensende, auch ein Thema, dessen sich der Ethikrat in Südtirol sehr angenommen hat. Und ich wollte nochmals darauf hinweisen, auf dieses Geflecht zwischen Recht, Rechtsempfinden und ethischer Problematik. Und Sie haben uns gezeigt, dass es sehr wichtig ist, dass man nicht leichtfertig Positionen in dieser Hinsicht preisgibt. Herzlichen Dank. Ich erlaube mir jetzt.
Freut sich, dass aus dem Triangulum heute hier erstmalig das ideale Form des Quadrates sich konstruierte. Erstmalig treffen sich neben den Universitäten Innsbruck, Basel, Freiburg auch Vertreter der Theologischen Philosophischen Hochschule Brixen mit hervorragenden Wissenschaftlern aus Südtirol. Ein Dank besonders Ihnen, lieber Professor Zuccalà, Ihnen, Herr Dr. Marchesi, lieber Herr Mayer, aber besonders ein Dank für die Organisation dieser Tagung an Herrn Marius Seitz-Schwitzer, den unermüdlichen Motor dieser Brixener Vorlesungsreihe. Meine Damen und Herren, der Begriff Euthanasie war und ist in einem starken Wandel. Die griechische Antike verstand darunter das Ideal des schönen, leichten Todes ohne äußere Einwirkungen. Das Christentum sieht im Tod das Tor zur Transzendenz. Für eine glückliche Todesstunde besteht eine alte Glaubens- und Gebetstradition. Das wohl vorbereitete Sterben ist der Tod im Stadium der Sündenfreiheit und der Läuterung. Der Gedanke, der Arzt solle zum schmerzlosen Sterben beitragen, ist dem traditionellen christlichen Denken fremd. Dieser findet sich zuerst beim englischen Philosophen Francis Bacon in seinem utopischen Roman Nova Atlantis, der nach seinem Tod 1627 erschienen ist. Schildert einen technisch perfekt entworfenen Zukunftsstaat, in dem der Mensch, von Ärzten begleitet, einen schmerzlosen Tod findet. Knapp vor dem Ersten Weltkrieg propagierte der 1906 von Ernst Haeckel in Jena gegründete Monistenbund eine bewusste Abkürzung des Lebens, auf Wunsch von unheilbar Kranken oder mit dem Tod ringenden. Die Tötung dieser Menschen müsse straffrei sein. Der Monistenbund wandte sich in scharfer Polemik gegen traditionelle christliche Überzeugungen. 1920 veröffentlichte der Jurist Karl Bindig und der Psychiater Alfred Hocher das Buch Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihnen ging es nicht um die Unterstützung von Sterbenden, sondern um die Massentötung von Kranken und Behinderten, die als Ballastexistenzen und als leere Menschenhülsen bezeichnet wurden. Im Bereich der abendländischen Kultur wurde erstmals dieses Euthanasieprogramm durch das nationalsozialistische Regime bewusst geplant und von 1939 bis 1941 mit furchterregender Konsequenz vollzogen. Im angelsächsischen Bereich propagierten Euthanasiegesellschaften seit Mitte des 20. Jahrhunderts den angenehmen Tod. Der Begriff Euthanasie hat viele Bedeutungen. Die Euthanasie im engeren Sinne bietet Hilfen zum Sterben, ohne aber das Leben zu verkürzen. Als aktive Euthanasie wird, verkürzend, die Tötung auf Verlangen verstanden. Die passive Euthanasie strebt einen schmerzfreien Tod an. Die Hilfe zum Sterben schließt eine Lebensverkürzung ein. Als sogenannte Euthanasie wird die Tötung lebensunwerten Lebens bezeichnet. Bevor wir uns den gegenwärtigen Tendenzen zuwenden, möchte ich gerade das letztgenannte Problem kurz thematisieren. Nirgendwo zeigte sich das wahre Gesicht des Nationalsozialismus in derart nackter Brutalität wie den Menschenvernichtungsanlagen. Zuerst in den Euthanasieanstalten, dann in den Konzentrationslagern, wo Hunderttausende in einem Rausch fabriksmäßiger Tötungsplanung ermordet wurden, betrieben mit akribischer Buchhaltung bis zuletzt. Das nationalsozialistische Deutschland griff älteres sozial-darwinistisches Gedankengut begierig auf und unterwarf das menschliche Leben einem erbarmungslosen Kosten-Nutzen-Kalkül. Für Ballastexistenzen und unnötige Esser war kein Platz. Die rassische Höheentwicklung des Volkes forderte die Ausmerzung aller Minderwertigen und Erbkranken. Das NS-Euthanasie-Programm wurde durch eine perfide Propagandatätigkeit vorbereitet, die die zwingende Notwendigkeit der Tötung lebensunwerten Lebens zum Ziel hatte. Die Ausmerzung lebensunwerten Lebens war propagandistisch nach 6 Jahren nationalsozialistischer Herrschaft so weit vorbereitet, dass Adolf Hitler Ende Oktober 1939 auf nicht amtlichem Privatpapier einen Geheimbefehl unterschreiben konnte. Ich zitiere: Reichsleiter Buhler und Dr. Med. Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmen der Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichen Ermessen unheilbar Kranke bei kritischer Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Dieser Erlass ist mit 1. September 1939, dem Tag des Kriegsausbruches, rückdatiert. Damit sollte einerseits dokumentiert werden, dass der Beginn der äußeren heroischen Neuordnung Deutschlands und der Welt auch das Datum für die fällige innere Reinigung von minderwertigen Elementen sein müsse. Andererseits erwähnte Adolf Hitler schon 1935, dass er die Euthanasiefrage dann aufgreifen durchführen werde, wenn während eines Krieges der Widerstand dagegen geringer sein wird. Im Rahmen der planwirtschaftlichen Maßnahmen, so bezeichnet, planwirtschaftlichen Maßnahmen zur Ausmerze von Geisteskranken, wurden allein in Nord- und Südtirol 502 Menschen durch Gas getötet. Mit fanatischer Verbissenheit wurden psychisch Kranke und Behinderte in psychiatrischen Krankenhäusern und in den großen sozialkaritativen Einrichtungen von Einrichtungen ausfindig gemacht und zur Tötung bestimmt. Darüber hinaus sind Hunderte von Kranken berechnet und geplant durch Hunger und Entbehrungen getötet worden. Meine Damen und Herren, die traditionelle Ethik der Unantastbarkeit des Lebens hat das Denken des Menschen und dessen Entscheidungen über 2000 Jahre bestimmt. Von verschiedenen Seiten wird nun diese Maxime in Frage gestellt. In vielen Ländern wird die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens nicht mehr als das oberste Gebot gesehen. Sozialphilosophen und Ethiker, Wirtschaftsfachleute und Politiker bekennen sich offen zur Ansicht, dass Überlegungen zur Lebensqualität bei Entscheidungen über Leben und Tod zuzulassen seien. Dieser postulierte Paradigmenwechsel findet auch durch das Erstarken des Neoliberalismus und des Sozialdarwinismus immer größere Zustimmung und wird von vielen Bürgern unserer Länder und den Eindruck der unentwegt verkündeten Unbezahlbarkeit medizinischer Leistungen auch nachvollzogen. Immer wieder wird der Bürger mit der Frage konfrontiert: Können wir uns all das, was medizinisch sinnvoll ist, auch in Zukunft ökonomisch leisten? Nach Honnefelder steht die Menschheit vor einer Aufgabe, vor der sie in dieser Form noch nie gestanden hat, nämlich sich moralisch und rechtlich nicht nur auf die Begrenzung der Mittel, sondern wenigstens umrisshaft auch auf die Bestimmung von Zielen zu verständigen. Und dies im weltweiten Umfang. Immer häufiger wird nach einer neuen Ethik gerufen. Diese glaubte, den Ansprüchen der modernen Medizin entsprechen zu können. Ethik im philosophischen und anthropologischen Sinne bezieht sich immer auf den Menschen als ein soziales Wesen. Die neue Ethik sieht den Menschen reduktionistisch nur als biologische Entität. Letzte Werte werden abgelehnt, so auch die Unantastbarkeit menschlichen Lebens. Menschliches Leben erlangt in dieser Sichtweise nur durch Handlungen Sinn und Wert. Voraussetzung für sinnig stiftendes Handeln sind Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, Selbstkontrolle, Kommunikationsfähigkeit, Gedächtnis, Sinn für Zukunft und Zeit. Menschliches Leben wird somit erst durch diese Qualitätsmerkmale zu personalem Leben, dem dadurch Würde, Wert und Recht erwächst. Daraus folgt sich, dass die grundlegenden Menschenrechte in Frage gestellt werden, die jeden Menschen unabhängig von seiner Gesundheit und Leistung, von seiner Hautfarbe und seinem Geschlecht, die Unantastbarkeit seiner Würde und die Unverletzlichkeit seiner Person garantieren. Meine Damen und Herren, unter passiver Sterbehilfe wurden in der Vergangenheit lebensbeendende Handlungen in Erwartung des natürlichen Sterbens verstanden. Man sah darin einen Weg, die Todesqualen zu vermeiden oder abzukürzen. Seitdem in den Niederlanden die Euthanasie gesetzlich erlaubt ist und jüngstens auch in Belgien ein Gesetz zur Zulassung aktiver Sterbehilfe verabschiedet worden ist, muss der Terminus Sterbehilfe genau hinterfragt werden. Sowohl in Belgien wie auch in den Niederlanden wird nicht eine Hilfe beim Sterben verwirklicht. Hinter den genannten Gesetzestexten verbirgt sich vielmehr eine Tötung auf Verlangen. Die niederländische Rechtsprechung bezüglich der tiefen ärztlichen Tötungshandlungen basieren auf kalvinistischem Nützlichkeitsdenken. Aufgrund der Angst vor Behinderung findet diese Maßnahme in den Industrieländern auch eine hohe Resonanz. Ein im April 2001 in den Niederlanden verabschiedetes Gesetz klammert die Tötung von kranken Menschen aus Strafrecht und Strafverfolgung aus, den drei Bedingungen erfüllt sind. Der Patient muss unheilbar krank sein, er muss unerträglich leiden und den Todeswunsch freiwillig, deutlich und wiederholt angemeldet haben. Der Arzt ist aufgefordert, zitiere, sorgfältig zu handeln, einen Kollegen zu Rate zu ziehen und nach der Tat den Tod dem Leichenbeschauer der jeweiligen Stadt oder Gemeinde melden. Was unerträgliches Leiden ist, bestimmt der Arzt. Nach dem neuen Gesetz entscheidet nicht mehr der Staatsanwalt, ob Mediziner oder Psychiater gesetzeskonform gehandelt haben und somit straffrei bleiben, sondern eine Kommission aus Juristen, Medizinern und Ethikern. Etwa 6.000 Holländer wählen pro Jahr diesen Weg, darunter sehr viele Alte und Höchstaltrige, denen Hoffnungslosigkeit attestiert wird. Das sind 2-3% der jährlichen Todesstatistik. Genauere Zahlenangaben liegen aber nur für 1995 vor. 90% der Bürger sind mit diesen Euthanasie-Bestimmungen einverstanden. Ja, sie feiern diese als hervorstechende Leistung im Rahmen einer emanzipatorischen Entwicklung. Es gelte, überflüssige Einschränkungen über Bord zu werfen. Ein neuer Tod in einer neuen Zeit. Ungefähr 50.000 Holländer haben infolgedessen bereits vorsorglich einen Antrag auf Euthanasie gestellt. Aber bereits von Beginn an beschränkte sich die Erlaubnis zu töten nicht auf Menschen, die ihr Einverständnis zur Euthanasie gaben. Die Statistik von 1995 dokumentiert 900 Fälle von Lebensbeendigung ohne ausdrücklichen Wunsch. Bei knapp 0,8% aller Todesfälle wird somit die Tötung entgegen den geltenden Vorschriften sogar ohne ausdrückliche oder mutmaßliche Zustimmung vorgenommen. In Zukunft soll für diese Patienten, vor allem ernsthafte Demente, eine zweite Kommission zuständig sein. Zu bedenken ist ferner, dass nur 40% der Tötungen überhaupt gemeldet werden. Folgende Paradoxie scheint unbemerkt geblieben zu sein. In der Erläuterung zum Gesetz wird nicht nur die Barmherzigkeit als das zentrale Element der ethischen Legitimation des Arztes bei der Euthanasie, so die Formulierung, genannt, sondern auch besonders die Selbstbestimmung des Patienten gepriesen. Gleichzeitig werden aber Menschen getötet, die nicht in der Lage sind, ihre Einwilligung zu geben. Nach einer neuen Studie vom Mai 2001 wird von niederländischen Ärzten die Tötung ohne Verlangen nicht nur an Kranken vollzogen, die zu Willensäußerung nicht mehr fähig waren, sondern auch an Entscheidungsfähigen, die gar nicht mehr befragt wurden. Als ausschlaggebendes Motiv für die unverlangte Sterbehilfe gaben Ärzte keineswegs nur unerträgliches Leiden an, das sie hätten behandeln können, sondern begründeten ihr Tun mit Angaben wie: Angehörige wurden damit nicht mehr fertig oder die Lebensqualität des Patienten ist zu niedrig. Statistisch ist nicht mehr erfassbar, ob Krebs- oder AIDS-Patienten und behinderte Neugeborene oder demente Menschen mittels Euthanasie oder an der Grunderkrankung sterben. Meine Damen und Herren, auch das Abgeordnetenhaus in Belgien hat am 16. Mai 2002 ein Gesetz zur Sterbehilfe erlassen. Nach diesem Gesetz ist nicht nur eine, ich zitiere, infolge eines Unfalls oder einer unheilbaren Krankheit ausweglose Situation Bedingung der Zulassung der aktiven Sterbehilfe, diese ist auch ganz allgemein im Falle eines dauernden, ich zitiere, dauernden und unerträglichen physischen oder psychischen Leidens, das nicht in absehbarer Zeit zum Tode führen wird, erlaubt. Zu diesem Gesetzestext scheint eine klare Stellungnahme notwendig. Da physisches Leiden lange vor dem natürlichen Verlöschen des Lebens unerträglich sein kann, wäre es in diesen Fällen ehrlicher und korrekter, nicht von Sterbehilfe, sondern von Tötung auf Verlangen zu sprechen. Die zweite Zielrichtung, die das Gesetz für die aktive Sterbehilfe vorsieht, ist gerade für den Psychiater erschreckend und zutiefst unzumutbar. Erstmals wird in der modernen Rechtsgeschichte die subjektive Lebensablehnung und die Todessehnsucht zum objektiven Rechtsanspruch auf staatlich sanktionierte Lebensverkürzung. Viele Menschen erleben im Rahmen einer schweren depressiven Episode, nach einer traumatisierenden Situation oder im Rahmen einer schizophrenen Psychose ihr Leben als unerträglich. Die Einleitung einer aktiven Therapie und entsprechende Unterstützungsmaßnahmen sind in diesen Fällen vordringliches Gebot. Ein zweites Argument kommt dazu. Dauerhaftes und unerträgliches psychisches Leiden kann Entscheidungsprozesse beeinträchtigen, die Urteilsfähigkeit herabsetzen, sowie die Dispositions- und Diskretionsfähigkeit eines Menschen beeinflussen. Erschreckend ist somit einerseits die Tatsache, dass die Tötung eines Menschen anstelle einer zielgerichteten Therapie tritt, andererseits die rechtlichen Voraussetzungen auch bei jenen psychisch Kranken gegeben scheinen, die nach unserem Rechtsverständnis in der Urteilsfähigkeit so eingeschränkt sind, dass sie keine verantwortbaren Entscheidungen zu treffen in der Lage sind. Nicht nur die Tatbestände, die einen Anspruch auf aktive Sterbehilfe rechtfertigen sollen, sind zweifellos. Auch das Verfahren ist sehr mangelhaft. Der Patient muss eine mündliche oder schriftliche Willenserklärung abgeben. Ist diese nicht älter als 5 Jahre, wird die Tötung auch nachvollzogen, wenn der Patient beispielsweise nach einem Unfall nicht bei Bewusstsein ist und sich in einem aussichtslosen Zustand befindet. Die Möglichkeit, dass sich in der Zwischenzeit die Einstellung gewandelt haben könnte, wird nicht berücksichtigt. Bei akuten Fällen muss sich der Arzt überzeugen, dass der Sterbewille zum Zeitpunkt des Ersuchens, dass die Volljährigkeit erreicht hat, dass er handlungsfähig ist und bei Bewusstsein war. Ist ein Sterbewilliger wohl krank, aber nicht in der Nähe des Todes, muss er seinen Wunsch schriftlich niedergelegt und datiert haben. Der erste kontaktierte Arzt muss einen zweiten heranziehen, der entweder Facharzt für die jeweilige Fachrichtung oder aber Psychiater ist. Zwischen dem Ersuchen und dem zum Tode führenden ärztlichen Eingriffen müssen 4 Wochen liegen. Der mit der aktiven Sterbehilfe beauftragte Arzt kann zur Tötung auch einen Helfer beiziehen und die Tötung einem Helfer übergeben. Der Gesetzestext betont, dass der Antrag auf Tötung nicht einem äußeren Druck folgen darf. Subtilen Druck ausüben kann aber einerseits das persönliche familiäre Umfeld des Antragstellers, besonders leicht durchführbar und zugleich besonders schwer nachweisbar bei alten oder bei psychisch kranken Menschen. Andererseits zermürbt viele auch das immer wieder wiederholte Argument der finanziellen Belastung durch hohe Betreuungskosten bei langen Sichtungen. Diese Gefahrmomente scheinen auch den Initiatoren des Gesetzes bewusst geworden zu sein. Diese suchten durch ein Gesetz über die Ausweitung der Palliativmedizin Bestimmungen etwas zu entkräftigen. Die belgischen Gesetzgeber haben auch verabsäumt, die aktive Sterbehilfe bzw. die Tötung auf Verlangen als rechtlich eigenständige Todesart zu definieren und diese somit in die Sterbestatistik des Landes auszuweisen. Die so getöteten Menschen werden als natürliche Todesfälle ausgewiesen. Ein weiterer Widerspruch besteht zwischen dieser Bestimmung und den gesetzlich vorgeschriebenen Prozedere nach erfolgter Tötung. Der Arzt muss 4 Tage nach dem Tod des Menschen alle Schritte dokumentiert haben und diese eine aus Ärzten, Juristen und anderen Fachleuten bestehende Kontrollkommission vorlegen. Bestehen Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Tötung, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit der Kommissionsmitglieder, um die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Eine somit gegen das Gesetz, also widerrechtlich durchgeführte, staatlich aber grundsätzlich genehmigte Tötung, kann jedoch dadurch nicht mehr rückgängig und ungeschehen gemacht werden. Der Präsident der deutschen Ärztekammer, Hoppe, fand klare Worte zum belgischen Euthanasiegesetz. Ich zitiere, ohne entschiedenen Widerstand wird es wohl eines Tages dazu kommen, dass schwerkranke Menschen eine Genehmigung einholen müssen, um weiterleben zu können. Meine Damen und Herren, die in den Niederlanden und in Belgien geltenden Kriterien sind unscharf und beliebig auslegbar. Ein Arzt, der um beste Absicht und auf ausdrücklichen Wunsch eines Patienten die Rolle des Todbringers übernimmt, verkennt die Tatsache, dass oft das verzweifelte Todesverlangen die chiffrierte Botschaft, die chiffrierte Bitte nach individueller Zuwendung, nach Linderung von unerträglichen Schmerzen und Leidenszuständen oder nach ärztlicher Lebens- und Sterbebegleitung bedeutet. Was sich aber nach außen hin als frei gewählte Entscheidung darstellt, kann, nach Hans Lauter, ich zitiere, auch aus dem starken Erwartungsdruck einer Leitungsgesellschaft resultieren, die den alten gebrechlichen und unproduktiven Menschen durch Rollenentzug, unterlassene Hilfestellungen, Ausrangieren, Ghettobildung oder alten Export und anderen Formen schleichender Euthanasie aus der gemeinsamen Lebenswelt ausschließt und ein soziales Todesurteil über ihn verhängt. Viele behinderte und betagte Menschen wünschen ihren Angehörigen nicht zur Last zu fallen und lehnen infolgedessen eine langdauernde Pflege ab. Solche Wünsche sind aber gesellschaftlich manipulierbar und können leicht zur Aufforderung umgemünzt werden, sich beim Auftreten einer chronischen Behinderung zu suizidieren bzw. sich töten zu lassen. Das unterstellte eigene Verlangen entlarvt sich somit allzu häufig als das Verlangen Dritter. Die aktive Sterbehilfe findet auch in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und selbst in Italien eine zunehmend positive Bewertung. Häufig werden Gesundheitsökonomen in Studien zitiert, die gezeigt haben, dass die Behandlungskosten in den letzten 3 Lebensmonaten eines Menschen jene in der gesamten Lebenszeit davor übersteigen. Mit dem alles beherrschenden Schlagwort der Einsparungen sind heute kaum vorstellbare Konsequenzen für Moral, Ethik, Solidarität und Mitmenschlichkeit verbunden. Wo das Weiterleben nur eine von 2 legalen Optionen ist, wird jeder rechenschaftspflichtig der anderen die Last seines Weiterlebens aufbürdet. Der deutsche Bundespräsident Johannes Rau kommentierte treffend, was die Selbstbestimmung des Menschen zu stärken scheint, kann ihn in Wahrheit erpressbar machen. Nach der Deklaration von Madrid 1996 des Weltverbandes für Psychiatrie ist die erste und wichtigste Pflicht des Arztes die Förderung der Gesundheit, Linderung des Leidens und der Schutz des Lebens. Bezüglich der Euthanasie stellt die Deklaration fest, der Psychiater soll sich dessen bewusst sein, dass die Ansichten eines Patienten durch eine psychische Erkrankung, wie beispielsweise eine Depression, verzerrt sein können. In solchen Aufgaben ist es die Aufgabe des Psychiaters, die Krankheit zu heilen und nicht den Tod zu bestimmen. Die Medizin und besonders die Psychiatrie sind Seismographen für den Zustand und die Absichten der Gesellschaft. Wir werden uns vor dem neu aufziehenden Zeitgeist, soziale Probleme medizinisch lösen zu können, hüten müssen. Die Gefahr für politische Ziele instrumentalisiert zu werden, ist groß. Das belgische Gesetz ist auch ein Beleg dafür, wie sehr die Einstellung der Gesellschaft gegenüber psychisch Kranken immer noch von Vorurteilen und dem Stereotyp der Unhaltbarkeit psychischer Erkrankungen geprägt ist. Alter und Verfall sind offenbar als gestrengster möglicher eigener Zukunft so angstauslösend, dass jedoch unbewusste Aggression und archaische Formen der Abwehr gegen ihre Repräsentanten mobilisiert werden. Dies erklärt, dass in der Öffentlichkeit kaum nennenswerte Widerstand, kaum nennenswerte Gegenreaktionen geäußert werden. Johannes Rau sieht diese Gefahren. Wer den Schutz des Lebens an seinem Beginn aufgibt, der wird das bald auch für das Ende des Lebens geltend machen können. Dann wird vielleicht gefragt, können wir uns den hohen Pflegeaufwand am Ende des Lebens leisten? Wäre es nicht ökonomisch vernünftiger, alle Kranken willigen rechtzeitig in die Sterbehilfe ein? Claudio Körten, der querschnittgelähmte Sachbuchautor, schließt eines seiner Werke mit folgenden Worten. Nur wenn Ärzte auch in Zukunft sich weigern, Leben aktiv zu beenden, bewahren ihre Patienten das Vertrauen und die Gewissheit, bei ihnen in guten Händen zu sein. Danke Ihnen.